Wir haben gesehen, die Leiden des Herrn am Kreuz und dann auch diese eindrücklichen Zeichen, die geschahen im Zusammenhang mit seinem Tod. Und nun kommen wir zu Vers 55, wo wir sehen, dass viele Jüngerinnen dem Herrn nachgefolgt waren bis zum Schluss. Aber es ist so, wenn wir nochmals Verse 55 und 56 lesen. Bitte, Christian.
Es sahen aber dort viele Frauen von Weitem zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus.
Ja, also drei Frauen werden hier namentlich erwähnt. Maria Magdalena, das war diese Frau, von der der Herr 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie hat eine schwere okkulte Verbindung gehabt, Belastung gehabt und der Herr hat sie befreit. Und wir sehen, diese Maria Magdalena wurde eine der treuesten Jüngerinnen aus Dankbarkeit für die Erlösung. Und dann haben wir Maria, die Mutter des Jakobus und Josefs. Das entspricht der Maria im Johannesevangelium, die als Frau von Kleopas vorgestellt wird. Und Kleopas, diese Namensform dort in Johannes 19, nicht zu verwechseln mit dem Jünger Kleopas auf dem Weg nach Emmaus. Die zwei, die nach Emmaus gingen und der Herr als der Auferstandene ist ihnen dann begegnet. Das ist nochmals eine andere Namensform, aber klingt fast gleich. Dieser Name in Johannes 19, wir können das kurz aufschlagen, entspricht der Namensform Alpheus. Johannes 19, kannst du mal lesen, Vers 25.
Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena.
Jawohl, also Maria, die Frau des Kleopas, im griechischen Text steht Klopas und das entspricht übrigens dem hebräischen Chelfi, griechisch umgeschrieben. Und das entspricht auch dieser anderen Form Alpheus. Nicht wahr? In der Liste der Apostel, wir können kurz aufschlagen, Matthäus 10, da beruft der Herr 12 zu Aposteln aus der riesigen Schar von Jünger und eben Jüngerinnen. Und da lesen wir in Matthäus 10, Vers 3, mitten aus der Liste, Christian.
Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus.
Ja, also Alpheus kann man identifizieren mit Klopas in Johannes 19 und die Frau von diesem Klopas, Alpheus, die wird eben vorgestellt, Matthäus, als die Mutter von Jakobus und einem Josef. Aber der Herr hat von diesen Brüdern eingewählt als Apostel. Das ist die Souveränität des Herrn. Er kann wählen, wenn er will, für bestimmte Aufgaben. Und dann haben wir eben noch die Mutter der Söhne des Zebedäus. Wer sind die Söhne des Zebedäus? Johannes und Jakobus, also wieder zwei weitere Apostel. Aber wir lesen in Matthäus 27, 55, das waren nicht nur diese drei Frauen, die erwähnt Matthäus mit Namen ganz spezifisch, aber er sagt, es waren viele Frauen dort. Und das ist eben eindrücklich. Wir betrachten ja das Matthäusevangelium auf dem jüdischen Hintergrund und da muss man sagen, das war ganz ungewöhnlich, Denn im Judentum war das nicht üblich, dass ein Rabbiner, der Studenten berief, indem er sagte, folge mir nach, genauso wie der Herr eben die Jünger berufen hat, dass da dann auch Jüngerinnen berufen werden. Aber wir sehen, dass der Herr eben nicht nur Männer ausgebildet hat, sondern auch Frauen. Aber es war keine Formalausbildung. Es waren Rabbiner, die ihre Jünger berufen haben, die haben schließlich ihre Hände aufgelegt und ordiniert. Und der Herr selber wurde nie ordiniert. Natürlich wird er von verschiedenen genannt Rabbi, aber er war nicht ein Rabbi, so wie im Judentum einer anerkannt war, durch Handauflegung. Aber sie sagen einfach, er ist ein Bibellehrer. Und er hat Bibellehrer ausgebildet, aber auch nicht eben so, dass sie dann quasi den Bachelor oder Master hatten, sondern er vergab keine geistlichen Titel. Ein akademischer Titel ist etwas anderes, nicht wahr? Aber keine geistlichen Titel. Und nun sehen wir also auch da viele Frauen, die er im Wort gegründet und ausgebildet hat. Davon wird noch weiter die Rede sein. Gerade wenn wir dann zur Auferstehung kommen und sehen, dass die ersten Zeugen der Auferstehung waren Jüngerinnen. Und das ist natürlich auf dem Hintergrund des Judentums gerade doppelt auffällig und, man muss sagen, grandios. Weil im Judentum, wenn es geht um Zeugnis ablegen, da wurden Männer gewählt. Also jemand, der, sagen wir das Matthäus-Evangelium, am Schreibtisch erfunden hätte, der wäre nie auf die Idee gekommen, zu schreiben, übrigens, Frauen waren die ersten Zeugen. Denn ein Betrüger, der am Schreibtisch ein Evangelium erfindet, der möchte ja möglichst glaubwürdig sein, weil er eben unglaubwürdig ist. Ich weiß, es ist so ganz ähnlich mit den Leuten, die ganz besonders viel schwören, dass sie jetzt die Wahrheit sagen. Und dann weiß man, das sind eben die Lügner. Die anderen, wenn anderen ist klar, ja ist ja und nein ist nein. Aber Matthäus und auch die anderen Evangelisten schreiben, dass Frauen, Jüngerinnen, die ersten Augenzeugen waren. Warum? Weil es einfach so war. Sie haben die Tatsachen beschrieben. Und dann gehen wir weiter zu Vers 57. Da wird dann ein Jünger erwähnt, der eine große Überraschung ist. Liest du noch Vers 57?
Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war.
Ja, wir werden gleich noch sehen, das war aber lange Zeit ein versteckter Jünger, der nicht wagte, hinzustehen. Also ganz im Kontrast zu diesen Frauen, die eben gewagt hatten, sich zu dem Herrn zu stellen, und zwar bis zum Schluss. Auch in der Zeit, wo die Jünger geflohen waren, weil sie dachten, jetzt kommen wir dann auch noch dran, wir sind die Nächsten, nachdem der Herr verhaftet war. Aber diese Frauen haben ihm die Treue gehalten. Und im prophetischen Wort haben wir verschiedene Hinweise darauf. Schlagen wir auf Psalm 88. Das ist ein messianischer Psalm, das heißt ein prophetischer Psalm, der hinweist auf die Leiden des Messias. Er ist übrigens überschrieben mit einem Psalmlied von den Söhnen Korahs, dem Vorsänger nach Machalat Leanot. Und das bedeutet, in schwermütiger Weise zu singen, Machalat Leanot, und mit gedämpfter Stimme vorzutragen. Es geht um die Leiden des Herrn am Kreuz. Und er sagt zu Gott in Vers 9 oder Vers 8 schon,
Auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen.
Ja, also es geht um die Stunde der Finsternis, als der Zorn Gottes über unsere Sünde den Herrn Jesus getroffen hatte. Als er durch das Gericht hindurchging, wie einst die Arche durch die Brandung der Wellen hindurchging, so sagt er, mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Und dann hören wir die Stimme des Messias, meine Bekannten. Die Fußnote der Elberfelder sagt, meine Vertrauten hast du von mir entfernt. Hast mich ihnen zum Gräuel gesetzt. Sie haben ihn gesehen am Kreuz, völlig entstellt, nicht mehr menschenähnlich. So wie das Jesaja 52, Abvers 13 vorstellt, dass der Herr so misshandelt worden war und ein Schrecken, dass man das überhaupt erträgt, einen Gekreuzigten zu sehen in seinen Leiden. Aber die Frauen sind fern abgestanden, haben wir gelesen. Und hier sagt der Herr, meine Bekannten hast du von mir entfernt. Das drückt diesen Abstand aus, aber drückt aus, dass sie eben ihm doch die Treue hielten bis zum Schluss. Und weiter wird das auch in Psalm 31 prophetisch vorausgesagt. Auch das ist ein messianischer Psalm. Man sieht das sehr gut in Vers 6, wo wir eines der sieben Worte am Kreuz finden. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und dann lesen wir in Vers 12.
Vor allen meinen Bedrängern bin ich zum Hohn geworden, auch meinen Nachbarn gar sehr und zum Schrecken meinen Bekannten, die mich auf der Straße sehen, fliehen vor mir.
Ja, es werden verschiedene Personengruppen erwähnt in diesem Vers und eine ist, und zum Schrecken meinen Bekannten. Auch das sind wieder diese Vertrauten, die den Kreuzigten gesehen haben und in seiner Nähe geblieben sind. Und dann in Vers 13 sagt er, vergessen bin ich im Herzen wie ein Gestorbener, ich bin geworden wie ein zertrümmertes Gefäß. So beschreibt der Herr seine schrecklichen Leiden am Kreuz. Und dann noch Psalm 38, auch das ist ein messianischer Psalm. Und da sagt der Messias in den Versen 11 und 12, bitte, Christian.
Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von ferne.
Ja. Auch da, meine Lieben, meine Genossen, fernab. Wie das Matthäus-Evangelium das zeigt. Und man könnte, wenn man für sich dann diesen Psalm durchliest, denken, unmöglich, das kann kein messianischer Psalm sein. Denn hier wird über Sünde gesprochen. Liest du ganz kurz in den Versen 2 und 2 bis 6.
Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit.
Danke. Da steht wegen meiner Torheit. Aber es ist so, auch in Psalm 69, ein Psalm, der mehrfach im Neuen Testament eindeutig als messianischer Psalm ausgewiesen ist. Da spricht der Leidende im Psalm 69 über seine Sünde. Und sagt aber gleichzeitig, er werde verfolgt, obwohl an ihm keine Schuld ist. Wir können mal Psalm 38 offen lassen und das nachvollziehen im Psalm 69. Also diverse Verse werden im Neuen Testament zitiert aus Psalm 69 und wird klargemacht, sie werden auf den Herrn Jesus bezogen. Aber jetzt steht doch da im Psalm 69 Folgendes. Liest du Verse 2 bis 5.
Rette mich, Gott, denn Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle. Meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Mächtig sind, die mich verderben wollen. Meine Feinde sind sie ohne Grund. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich dann erstatten.
Ja, also auch hier sehen wir den Messias verglichen mit der Arche, die durch die Brandung der Fluten hindurchgegangen ist. Und auch hier vergleicht der Messias das Gericht Gottes über ihn wie die Wasser der Flut. Und dann heißt es in Vers 5, die ohne Grund mir Feind sind. Also es gibt keinen Grund, dass man ihm Feind sein könnte. Und er muss etwas bezahlen, was er gar nie gestohlen hat. Also er bezahlt für fremde Schuld. Aber dann Vers 6, du, o Gott, weißt um meine Torheit, um meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Wie ist das möglich? Übrigens das gleiche Phänomen findet man im Psalm 40. Auch ein messianischer Psalm, in Hebräer 10, eindeutig auf den Messias bezogen. Und dort spricht der Messias auch von der Menge seiner Sünde, die auf seinen Kopf gekommen sind. Aber das ist die fremde Schuld von uns, mit der der Herr identifiziert wurde am Kreuz. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat am Kreuz. Das heißt, ihn juristisch betrachtet, als wäre er die Ursache gewesen des Bösen in unserem Leben. Aber er war der Unschuldige und blieb der Unschuldige. Aber er hat sich so identifiziert mit unseren Sünden und darum musste Gott ihn verlassen. Gott hat ihn als Mensch verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 am Anfang. Und hier sehen wir, dass es ist ganz schrecklich, dass der Herr so unsere Schuld wie zu seiner eigenen macht. Du, o weißt, um meine Torheit, meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Aber ein Vers davor macht klar, er ist unschuldig. Was ich nicht geraubt habe, muss ich erstatten. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Und so muss man das eben auch verstehen im Psalm 38. Und das, was da gesagt wird, nichts Heiles ist an meinem Fleisch, Psalm 38, 4. Wegen deines Zürnens. Das bedeutet nicht, dass der Herr am Kreuz krank wurde. Aber es ist bildlich, als er der Sündenträger war, da entsprach er genau unserem Bild. Der verlorene, sündige Mensch wird in Jesaja 1 so beschrieben. Können wir das noch dazu nehmen? Dann wird das Bild abgerundet und klar. Jesaja 1. Verse 5 und 6, bitte.
Wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Das ganze Haupt ist krank, und das ganze Herz ist sie. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden, noch mit Öl gelindert.
Also so sieht der Sünder in Gottes Augen aus. Alles ist krank. Von der Fußsohle bis zum Haupt nichts Gesundes. Und darum beschreibt der Herr sich als Sündenträger im Psalm 38 in dieser Weise. Nun, das war ein kleiner Exkurs, um eben diese Verse in den richtigen Kontext zu setzen, Zusammenhang zu setzen. Lies du nochmals Psalm 38, Vers 12.
Meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von ferne.
Danke. Also, der Herr spricht über diese Lieben, die fernab stehen. Und da denken wir speziell an diese Jüngerinnen, die dem Herrn so in Hingabe die Treue gehalten haben bis zum Schluss. Und das waren eben Frauen, die der Herr auch im Wort gegründet hat. Und wie gesagt, im Judentum war das unüblich, dass Frauen so intensiv belehrt wurden. Die wurden alle belehrt. In den Häusern, in der Familie wurden sie unterwiesen, durch die Synagogenbesuche wurden sie unterwiesen. Aber dieses spezielle Studium, wie das Männer machten, um eben von einem Rabbiner ausgebildet zu werden, das war typischerweise Männersache. Es gab schon die Möglichkeit, dass Frauen auch teilnehmen konnten, aber das war nicht das Übliche. Und diese vielen Frauen, die dem Herrn nachgefolgt waren, das muss man wirklich als etwas ganz Spezielles würdigen. Und das macht eben klar, jetzt für das Neue Testament, es ist wichtig, dass man nicht denkt, nur Männer müssen in der Schrift gegründet sein und die Schrift kennen, sondern Männer und Frauen. Auch wenn in der Gemeinde die Aufgaben unterschiedlich sind, das macht das Wort klar, aber alle Männer und Frauen sollten gegründet sein. Jünger bedeutet nämlich Schüler, Student, das ist das Wort dafür. Und das soll uns daran erinnern, aber das waren eben nicht einfach Studentinnen, die so ihren Stoff gelernt haben, sondern wir sehen, da war eine enge, tiefe Herzensverbindung mit dem Messias, mit dem Herrn Jesus. Ja? Ja, also es ist so, in Israel war das Lesen und Schreiben eine verbreitete Sache. Und eben das konnten auch Mädchen lernen. Das war ganz anders als im Ausland. Nicht wahr, wenn man zum Beispiel in der Archäologie Siegel studiert. Man hat ja hunderte von Siegeln gefunden, gerade zum Beispiel aus der Zeit von 1000 bis 600 vor Christus. In keinem Land findet man so viele Siegel wie in Israel. Also in Philistäa, das ist Gazastreifen und darum herum, bei den Philistern, wenig. In Edom, Südjordanien, wenig. Moab, Mitteljordanien, wenig. Ammon, wenig. Dann bei den Phöniziern, den Kanaanitern im Libanon, Syrien, wenig. In Israel ganz viele. Warum? Weil Schreiben eben so verbreitet war in Israel. Und zwar auch im Alltag, eben im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Dingen. Siegel brauchte man ja, um Weinkrüge zu versiegeln und das zu versiegeln. Ja? Wir leben ja auch mit Siegeln. Das war die ganze Zeit. Wir öffnen dauernd Siegel mit jeder Wasserflasche, die man zuerst bricht. Es ist ganz wichtig, dass wir ein Siegel haben, dass wir sicher sind, dass die Frau an der Kasse nicht schon vorher ein bisschen getrunken hat. Das wäre schon übel. Gar nicht. Ja, und darum haben wir im Alltag ständig Siegel. Aber das war im alten Israel auch so. Und zwar mit Namen versiegelt. Und warum? Weil dieses Volk eben viel besser lesen und schreiben konnte als andere Völker. Was hat sie dazu bewegt? Die Heilige Schrift. Das war eben das Volk des Buches. Und das hat die allgemeine Fähigkeit zum Lesen und Schreiben dermaßen gehoben. Ja, und darum, es war schon wichtig, dass alle eben Bibelverse lesen konnten, Jungs und Mädchen, aber die Jungs wurden mehr gefördert. Und wir sehen, dass der Herr Jesus eben ganz viele Frauen gefördert hat und sie unterwiesen hat, genauso wie Jünger. Aber Apostelinnen gab es keine. Ja, der Herr hat die Schöpfungsordnung, wie die Bibel das vorstellt, im Alten und Neuen Testament, hat er nicht umgeworfen. Und was wir aber sehen ist, der Herr hat wirklich eben betont, dass Männer und Frauen im Dienst für den Herrn stehen als Nachfolger in den Fußstapfen des Messias. Ja, dann gehen wir zu Vers 57, da haben wir bereits gelesen, dieser reiche Mann von Arimathea, Josef. Wir erfahren noch ein bisschen mehr über ihn aus dem Johannesevangelium. Schlagen wir auf. Johannes 19, ab Vers 38 bitte, ein paar Verse.
Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war.
Danke. Also, da sehen wir, er war schon länger ein wahrer Gläubiger. Ein Jünger Jesu, aber versteckt. Durch seine hohe Position, wie wir gleich noch sehen werden, sehr hohe Position, war es für ihn besonders schwierig, sich öffentlich zu dem Herrn, zu dem verworfenen Messias zu stellen. Aber schließlich mit der Kreuzigung des Herrn hat er es geschafft, aus dieser Verborgenheit auszubrechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben eines Gläubigen, dass man den Punkt, wo man vielleicht so noch versteckt ein Nachfolger des Herrn war, bis man schließlich sich ganz klar zum Herrn bekennt, in seinem Berufsumfeld, in seiner Familie. Das gibt eine entscheidende Wende. Es ist schwierig, dieser Punkt, aber man muss es wirklich machen und man lebt so viel besser nachher. Wenn die Leute in der Familie und in der Verwandtschaft und an der Arbeit wissen, woran sie sind, dann laden sie einen zu vielen gar nicht mehr ein. Man muss gar nicht mehr so um den Brei herum sprechen, warum es da nicht günstig ist. Ist klar, dorthin gehen wir nicht. Da sind wir, für solche Dinge sind wir verloren. Aber es macht das Leben wirklich einfacher. Aber es ist ein schwieriger Punkt. Und da sehen wir, zwar im Kontrast zu diesen Frauen, die über lange Zeit dem Herrn gedient hatten, ihm nachgefolgt waren, endlich bricht er durch dieser Josef von Arimathäa und auch Nikodemus. Das war auch ein Weg von Johannes 3. Das war ja ganz am Anfang der 3 Jahre öffentlichen Dienstes, als er da nachts zu dem Herrn kam und auf die Bekehrung hingewiesen wurde und auf die Wiedergeburt. Und es hat eine Entwicklung gegeben, schon Johannes 7 hatte sich dann plötzlich doch gewagt, irgendwie auf die Seite des Herrn zu stellen, im Sanhedrin, im obersten Gerichtshof, wo er Mitglied war. Aber jetzt jetzt wird es klar. Jetzt ist ein Durchbruch geschehen. Und schauen wir zu Josef noch mehr im Lukas-Evangelium. Lukas gibt uns noch weitere Informationen, die so bedeutsam sind. Lukas 23. Liest du gerade noch Vers 49 schon?
Aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies.
Ja, merkt man, hier hat man den Begriff Bekannte. Wie in den prophetischen Stellen, wo wir das auch hatten. Weiter, Vers 50.
Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathäa, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete, dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an.
Ja, was erfahren wir hier über Josef? Er war ein Ratsherr. Und bitte, was ist ein Ratsherr? Ja, oder hätte jemand eine andere Idee? Also, dass er ein Mitglied des Sanhedrins war. Nun, jetzt müssen wir das mit mir zusammenbringen. Peter hat das ein bisschen anders gesagt, mit Priesterrat, und wurde vorgeschlagen Sanhedrin. Ja, eben, Peter sagt ja ein Priesterrat. Und andererseits war dann dieser Sanhedrin, das war das oberste Gericht mit 71 Personen. Auf jeden Fall ein Priester. Und es ist eben so, gehen wir Schritt für Schritt vor. Das Wort Ratsherr hier heißt auf Griechisch Bouleutes. Das kommt nur hier vor im Neuen Testament. Und Bouleutes ist eigentlich gar nicht ein griechisches Wort, sondern, oder so muss ich sagen, es ist ein griechisches Wort, aber im Hebräischen hat man das übernommen, und zwar als Fremdwort im Hebräischen, Bulvatin. Und Bulvatin, das ist der Ausdruck für einer, der zum Priesterrat gehört, von ungefähr 14 Personen. Der Oberste, der Bulvatin, das war der hohe Priester, der Kohen Gadol. Und dann der Zweitoberste war der Sagan. Sagan. Und das war der Assistent des hohen Priesters. Der war sehr wichtig, zum Beispiel in einem Fall an Yom Kippur. Aus irgendeinem Grund wurde der hohe Priester unrein und konnte nicht in kürzester Frist gereinigt werden, dann musste der Sagan ins Allerheiligste als Vertreter des hohen Priesters. In Apostelgeschichte 5, Vers 24 ist die Rede von der Priester. Und das ist genau die Bezeichnung für den Sagan. Der kommt also im Neuen Testament in einem konkreten Fall vor. Und dann gab es zwei oder mehr, die nannte man Katholikin. Aber nicht mit K geschrieben, keine Katholiken. Mit Q, Katholikin. Und dann auch Kin mit Q geschrieben. Das waren Schatzmeister, Aufseher. Und dann gab es eine weitere Gruppe, die sieben Amakelin. Das waren die Verantwortlichen für die Tempeltore, also für die Wache des Tempels. Die sieben Amakelin. Und dann gab es noch drei Gisbarin. Das waren Unterschatzmeister. Und das war also dieser Rat der Bulvatin. Und Josef von Arimathäa war also einer. Also direkt unter dem hohen Priester. Und natürlich im Sanhedrin, da gab es ja eine Gruppe von Priestern, dann gab es Älteste und Schriftgelehrte. Und das war eine Mischung von Sadduzäern und von Pharisäern. Und das legt nahe, dass eben dieser Ratsherr als Priester zu den Sadduzäern gehört. Aber das wird nicht ausdrücklich gesagt. Was gesagt wird, ist, er war ein gerechter und guter Mann. Also der hat sich deutlich abgesetzt von anderen sadduzäischen Priestern in dem Hohen Rat. Und eben, er gehörte offensichtlich auch zum Sanhedrin. Und zwar heißt es ja hier, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Also war er einer dieser höchsten Priester, die zu den Bulvatin gehörten und gleichzeitig zu der Gruppe von Priestern im Sanhedrin. Und es ist so, aus der rabbinischen Literatur wissen wir noch mehr Details. Es gab eine spezielle Kammer, die als Torgebäude in den inneren Vorhof, das Tempelhaus war und der Altar hineinführte, von der Südseite hier. Und zwar hieß die Lishkat Parhedrin. Und dort hatten die Bulvatin ihren Versammlungsort. Also wir könnten miteinander jetzt auf den Tempelberg gehen und ich könnte euch genau zeigen, die Quadratmeter, wo die Bulvatin jeweils zusammentraten. So konkret können wir heute auf den Spuren der Evangelien gehen. Also schon ein ganz besonderer Mann und das waren typischerweise ganz reiche Priester. Und dieser Mann hat erkannt, das ist der Messias. Und darum hat er nicht mitgemacht bei diesem Beschluss, dass Jesus von Nazareth getötet werden musste. Und er hat es schließlich geschafft, den Durchbruch zu machen und hat sich zu dem Herrn bekannt. Ging zu Pilatus und hat den Leib des Herrn in sein eigenes Felsengrab getan. Und dadurch wurde Jesaja 53 erfüllt. Schlagen wir auf. Jesaja 53, diese wunderbare Prophetie über die Leiden des Messias. Und da lesen wir in Vers 8 und 9, bitte.
Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
Das Grab des Gottlosen oder Gesetzlosen war die Verbrennung in dem Tal Hinnom. Und das hat Gott nicht mehr zugelassen. Mit dem Tod des Herrn Jesus und mit dem Speerstich in seine Seite war Schluss. Und dann hat Gott dafür gesorgt, dass der Herr eben mit Hingabe und mit Respekt behandelt wurde. Und so hat dieser reiche Josef sein Grab zur Verfügung gestellt. Und so hat sich erfüllt. Aber bei einem Grab, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Und die Begründung, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Nun wird ja im orthodoxen Judentum heute oft vertreten, Jesaja 53 spricht gar nicht von dem Messias. Dieser leidende Knecht, das ist das Volk Israel, das so viel erlitten hat von den Nationen. Und da muss man unter anderem fragen, und bitte, wann war das jüdische Volk im Grab eines Reichen? das passt überhaupt nicht. Aber der Herr Jesus war im Grab von diesem Pulvertin, Josef von Arimathea. Und weiter heißt es übrigens hier in Vers 8, B, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also, Gott sagt, mein Volk, und spricht von ihm. Das heißt also, das Volk Israel ist nicht das identisch mit dem Knecht, der hier leidet. Wird ja unterschieden. Der Knecht, der hier leidet, der leidet für das Volk Israel und für seine Sünde. Und damit ist das auch so vom Tisch. Gut, jetzt wissen wir, wer dieser Josef von Arimathea war. Und wir sehen auch, wie er es gewagt hat, auszubrechen. Und es war von dem Punkt an egal, was die anderen denken würden. Ob er seine ganze Karriere verlieren würde, aus dem Hohen Rat ausgeschlossen, aus dem Rat der Bulvatin ausgeschlossen, das war ja das Risiko. Und das ist ja oft irgendwie die Sorge, wenn man sich zu dem Herrn bekennt in seinem Umfeld, welchen Preis muss man bezahlen? Aber hätte er das nicht gemacht, er wäre gewissermaßen doch als 0815 Priester im Schutt der Geschichte in Vergessenheit geraten. Ja, was interessieren uns einzelne sadduzäische Priester aus dem Hohen Rat heute? Das interessiert niemanden mehr. Aber von ihm wissen wir, durch ihn wurde Jesaja 53 erfüllt, dass der Messias eben in ein Grab von einem Reichen getan wurde. Und was wir natürlich auch noch lernen, dieser Mann hat zu Lebzeiten nicht sein Grab geschaufelt, aber aus dem Felsen aushauen lassen. Wer von uns hat schon das Grab geschaufelt? Niemand. Aber ich meine, wenn man es tun würde, dann muss man sich schon konkret mit dem Sterben auseinandersetzen. Also er hat das nicht gescheut mit dem Tod, und zwar mit dem persönlichen Tod, sich auseinanderzusetzen. Und das verdrängen so viele, aber von ihm lernt man, nein, zu Lebzeiten müssen wir uns eben ganz direkt auseinandersetzen mit dem Tod. Gerade vor kurzem hat mich jemand gefragt, wie könnte man Schweizer mit dem Evangelium heute erreichen? Wo kann man ansetzen? Ich habe gesagt, ja, zum Beispiel bei der Ausbildung. Wenn jemand sagt, schau mal, du hast 6 Jahre Primarschule gemacht, also je nach Kanton, bei mir waren es 6. Dann so viele Jahre Sekundarschule oder Gymnasium und dann so viele Jahre eine Berufsausbildung, eine gründliche, wie das in der Schweiz üblich ist. Das sind fantastisch gute Ausbildungen. Oder ein Hochschulstudium. Also wenn man zusammenzieht, all die Jahre und das alles für die paar Jahrzehnte, bis man 65 ist. Ist ja unglaublich, wie viele Jahre man investiert für ein paar Jahrzehnte und schon, man sieht sich kaum um, ist man 65. Kann man gehen. War vielleicht Chefarzt in einem Spital. Vorbei, ja. Also das ist ja schon was. Aber mit der Ewigkeit, da sagen die gleichen Schweizer, ja, das sehen wir dann. Das kann ja nicht sein. Keine Vorbereitung im Blick auf die Ewigkeit, aber für ein paar Jahrzehnte macht man so jahrelange Investitionen. Also, so kann man ansetzen. Ist ich völlig unlogik, ja? Und Josef von Arimathea ist ein Beispiel. Zu Lebzeiten hat er sich sehr gründlich auseinandergesetzt und er wusste, wenn ich dann sterbe, dann lande ich in diesem Felsengrab. Aber das hat er dann dem Herrn zur Verfügung gestellt. Und zwar war es eben noch nicht gebraucht. Es gab keine Spur von Verwesung in diesem Felsengrab. Und das war eben auch ein Punkt. Gott hat keine weitere Schändung mehr zugelassen, aber auch keine Verwesung. Und darum schlagen wir auf den prophetischen Psalm 16. Dieser Psalm wird in Apostelgeschichte 2 von Petrus ganz ausdrücklich auf den Herrn Jesus bezogen. Und zwar lesen wir Psalm 16, Vers 10.
Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe.
Jawohl. Jetzt ist es so, das Wort bei dir übersetzt mit Grube heißt eben auch Verwesung. Und dieser Psalm macht also klar, dass der Messias im Grab keine Verwesung erleben würde. Und wir können kurz aufschlagen, wie das Petrus wunderbar erklärt. Er verweist nämlich auf das Davidsgrab unten in der Davidstadt. Diese Grabstätte kann man heute noch besuchen. Und da sagt er in Apostelgeschichte 2, liest du mal ab Vers 25.
Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe.
Siehst du, im griechischen Text wird ganz klar gemacht, dass also das hebräische Schachat in Psalm 16 zu verstehen ist als Verwesung. Und so hat das die Septuaginta-Übersetzung schon korrekt übersetzt in vorchristlicher Zeit. Und Petrus verweist darauf, nicht zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Weiter.
Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht.
Und jetzt kommt die Auslegung von Petrus.
Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat.
Jawohl. Ich war Psalm 16, ist er von David geschrieben. Steht im Titel. Und Petrus muss jetzt den Beweis antreten, dass David nicht von seiner eigenen Erfahrung spricht. Und da konnte er damals noch verweisen, weil die Königsgräber in der Davidstadt, in Ostjerusalem, die waren damals ja noch nicht entweiht. Und da konnte man also noch hingehen und das Davidsgrab besehen und sehen, König David ist verwest. Also bezieht sich Psalm 16 nicht auf ihn. Aber weil David eben ein Prophet war, hat er von dem Messias, der von ihm abstammen sollte, als Mensch, prophezeit, dass er die Verwesung nicht sehen würde. Und nun machen wir wieder eine Brücke. Wir gehen zurück zu Matthäus 27. Wir haben ja gesehen, dass dieser Josef von Arimathea sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Ein Grab ohne Verwesung. Wir haben gesehen in Johannes 19, wie er zusammen mit Nikodemus ganz wertvolle Materialien zum Einbalsamieren hat er bereitgestellt, aber die konnten sie noch nicht anwenden. Und wir werden gleich noch sehen, auch Frauen, die dem Herrn gedient haben als Jüngerinnen, die haben auch teure Spezereien gekauft im Blick auf die Einbalsamierung beim Begräbnis. Aber der Herr ist dann früh auferstanden und sie konnten es gerade vor dem Sabbat nicht mehr anwenden. Warum? Erste Frage. Warum hat man im Judentum diese Spezereien eingesetzt? Was war der Sinn davon? Wie? Damit es nicht so stinkt. Also es geht nicht um Mumifizierung wie in Ägypten. Nein. Also im Judentum hat man ein klares Ja gehabt zur natürlichen Verwesung. Warum? Weil Gott nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 gesagt hat, also im Gesetz Mose festgehalten, dass der Mensch bei seinem Tod wieder zurückkehren soll zum Staub, nicht zur Asche. Ich war an Beerdigungen, hört man immer wieder Staub und Asche. So steht es genau nicht in der Bibel. Du wirst zurückkehren zum Staub, 1. Mose 3. Gott will die natürliche Verwesung und nicht die Kremation. Und darum hat man im Judentum die Toten auch nicht kremiert, verbrannt. Denn die Kremation ist eigentlich ein Bild der Hölle. Ich war in 1. Mose, finden wir schon, wie Menschen kremiert wurden. Aber das waren Sodomiten. Das war Gottes Gericht und der Judasbrief macht klar, dass dieses Feuer von Sodom ein Bild ist von der ewigen Verdammnis. Und da merkt man, für ein Kind Gottes geht gar nicht Kremation, ein Bild der Hölle. Nein, aber es ist so, dass man im Judentum die Verwesung bejaht hat und trotzdem hat man eben diese Spezereien verwendet beim Tod. Und wie Nathanael das gesagt hat, es war so. Ein würdiges Grab hat man aus dem Felsen herausgeschlagen. Und typischerweise eine große Felsenhöhle hat man gegraben und da drin gab es einen Steintisch und da hat man den Toten draufgelegt, einbalsamiert und in Leinen gewickelt. Und dann hat man ein Jahr gewartet. In Israel reicht das, dann ist alles Fleisch weg. Sind nur noch die Knochen da. Also nach einem Jahr musste man den Stein vor der Höhle des Felsengrabes rollen, wieder hineingehen, um die Knochen zu sammeln. Aber eben, dass man das aushält, da war es gut, dass es eben diese Spezereien gab. Das war einfach, um den Geschmack zu übertönen. Den Geschmack der Verwesung. Aber diese Spezereien haben nicht die Verwesung verhindert, so wie die Mumifizierung in Ägypten. Die funktioniert eben ganz anders. Also, man hat dann die Knochen gesammelt und in eine kleine Box getan, nennt man Ossuarium, Knochenkiste, reingetan und diese Knochenkiste wurde dann in eine Vertiefung im Felsengrab reingeschoben. Und so konnte man in einer Felsenhöhle ganz viele solche Nischen einrichten, da konnte man eine ganze Verwandtschaft beerdigen in derselben Höhle. Also jetzt ist klar, diese Spezereien waren nicht da, um die Verwesung zu verhindern, sondern nur den Verwesungsgeruch zu übertünchen. Aber Gott hat nicht zugelassen, dass es bei dem Herrn angewendet werden konnte. Um klarzumachen, er brauchte das auch gar nicht. Denn dieses Grab hat nicht gerochen. Es gab keine Verwesung. Das hat Gott bei dem Messias nicht mehr zugelassen. Aber was man eben sieht, ist bei Josef von Arimathäa, bei Nikodemus und bei diesen Frauen, die Spezereien kauften nach dem Sabbat, das war der Ausdruck der Hingabe an den Herrn. Denn das war schon teuer, was die da gekauft haben. Sehr teuer. Gut, liest du nochmals ab Vers 58 in Matthäus 27.
Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen.
Ja, also, jetzt wird wieder zurück Bezug genommen auf Vers 56. Da hatten wir ja bei diesen vielen Frauen speziell erwähnt, Maria Magdalena. Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Und weiter die Mutter der Söhne Zebedäus. Wie hieß die eigentlich? Ich habe es gehört. Salome, ja. In Markus 15, Vers 40 wird sie Salome genannt. Ja, also jetzt hier aber nicht Salome, aber Maria Magdalena und Maria, Mutter von Jakobus und Josef, die haben da zugeschaut, was Josef von Arimathea machte. Und was ich noch hervorheben möchte, in Vers 58 lesen wir von dem Leib Jesu. Also der menschliche Körper von Jesus, der Leib Jesu. Aber vorhin hatten wir doch in Johannes 19 gelesen. Und zwar etwas, da vermute ich mal, die meisten haben das überlesen. Aber ein feines Detail. In Vers 42, lest uns nochmals.
Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war.
Ja. Was legten sie dorthin? Da steht jetzt nicht den Leib Jesu, das wäre auch richtig. Aber es heißt effektiv, dorthin nun wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Das heißt, der tote Körper wird Jesus genannt. Und es ist so, das befremdet mich immer wieder an Beerdigungen, wenn man einfach so sagt, so jetzt die äußere Hülle, die übergeben wir jetzt hier im Grab. Aber es ist nicht nur einfach so die äußere Hülle. Der Körper ist ein Teil meiner Person. Und als lebendiger Mensch ist dieser Körper mit dem Geist, mit der Seele eine totale Einheit. Ja? Darum, wenn der Körper leidet unter schweren Schmerzen, dann leidet die Seele mit. Ja? Und darum kann körperliches Leid kann die Seele krank machen. Und umgekehrt, seelisches Leid kann den Körper krank machen. Das ist so eine Einheit. Und der Tod ist so etwas Widernatürliches, da wird diese Einheit zerbrochen. Aber der Körper ist dann nicht nur einfach die Hülle. Natürlich, Seele und Geist gehen sofort ins Paradies. So wie der Herr dem Tscheche gesagt hat, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Philipper 1. Aber es ist so, man ist dann im Himmel noch nicht vollständig und wartet auf die Auferstehung. Die Auferstehung ist ganz entscheidend, weil erst dann ist der Mensch wieder vollständig. Aber natürlich, Paulus sagt, so zum Herrn zu gehen mit Geist und Seele, es ist weit besser als das Leben jetzt in einer gefallenen Schöpfung, wo wir viel Schönes haben, aber eben auch anderes. Und drum, es ist nicht vollständig. Und der Körper ist nicht einfach eine Hülle, die nicht so wichtig ist, sondern es ist ein Teil unserer Person. Und darum heißt es, legten sie Jesus. Und ich glaube, wenn man das sieht, bekommt man auch ein anderes Verhältnis zu seinem eigenen Körper. Das kann sich auch auswirken auf das, auf Essgewohnheiten, auf Gefahren von Süchten und so weiter. Ja, und Umgang in der Pflege des Körpers, wenn man bewusst ist, das gehört zu mir. Der Schöpfer hat mich gemacht als eine Einheit, nicht nur von Seele und Geist, sondern Seele, Geist und Körper. Jetzt machen wir Pause und essen etwas.